ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen im Bach-Kanal. Unsere Bach-Episoden, die gehen heute in die dritte Folge und da geht es nach Ohrdruf. Orgelmusik ist das von einem gewissen Johann Christoph Bach. Wir wissen jetzt nicht genau, ob es der Bruder ist oder der Cousin seines Vaters. In jedem Fall ein Thüringer Johann Christoph Bach, mit dem der junge Johann Sebastian Bach zu tun hatte. Darauf gehen wir auch gleich ein bisschen näher ein. Aber erstmal auf dieses grundlegende Ereignis, Michael, was Johann Sebastian Bach im 10. Lebensjahr ereilt hat. Seine Mutter starb, das war 1694 und dieser Tod war im Grunde der Beginn einer dramatischen Wende in Bachs Biografie, denn an eine ruhige, behütete Kindheit in Eisenach war hier nicht mehr zu denken. Vielleicht mal chronologisch, was ist in welcher Reihenfolge passiert?
Ja, Mai 1694, Johann Sebastian Bachs Mutter Elisabeth stirbt. Die ist knapp 50, nach ein paar Monaten heiratet Ambrosius Bach wieder und stirbt selbst im Februar 1695. Also binnen 10 Monaten wird Johann Sebastian Bach zunächst halbweise, dann vollweise, gemeinsam mit seinen Geschwistern. Die Stiefmutter muss jetzt handeln und wir haben tatsächlich von ihr überliefert ein Schreiben, wo sie den Stadtrat von Eisenach letztlich um Unterstützung bittet. Ja, es ist unterschrieben mit die Nachkommen von Ambrosius Bach oder die Bachschen Erben. Wir wissen auch, die Handschrift ist der Stadtkantor von Eisenach, ein gewisser Herr Dedekind. Der hat das niedergeschrieben, wahrscheinlich um der Witwe zu helfen. Und das klingt wirklich dramatisch. Kann mal kurz einen Auszug daraus vorlesen. Also 4. März 1695. Wir trösten uns in unserem Elende und betrübten Zustande damit, dass er, gemeint ist Ambrosius Bach, Bachs Vater, durch seine Musikkunst und sonderliche Art jedermann vergnüget und also das gute Vertrauen haben, es werde ein edler und wohlweiser Rat zu Eisenach uns keinen Fehltritt tun lassen. Wir werden es sämtlich nicht allein mit dienstgehorsamstem Dank erkennen und rühmen, sondern auch vor dero allerseits guten Wohlstande, langes Leben und glückliche Regierung Gott instehend anflehen. Johann Ambrosius Bachs hinterlassene Witwe und Kinder, also nach dem 4. März 1695. Also sie sagen wirklich deutlich, helft uns, lasst uns keinen Fehltritt tun. Unser Vater hat viel für die Stadt getan, jetzt bitte unterstützt uns. Inwiefern das wirklich was genutzt hat, wissen wir nicht. Also wir haben jetzt keine Belege für irgendwelche Almosen, die da irgendwie ausgeschüttet worden sind. Was wir aber wissen ist, dass der Familienrat und ob das jetzt wirklich allein die Witwe ist oder eben dann auch die übrigen Bachen, die in Eisenach selber leben oder eben die Verwandtschaft in Arnstadt oder in Erfurt da noch ein Wörtchen mitgeredet hat. Es wird dann entschieden, dass in die Pflicht genommen wird Bachs ältester Bruder, Johann Christoph. Der ist 14 Jahre älter, 1671 geboren. Der hat gerade seine erste Organistenstelle bekommen. Er ist selber ein Schüler von dem berühmten Pachelbe, der eine Zeit lang Organist in Erfurt gewesen war, bevor er dann nach Nürnberg gegangen ist. Und in der Zeit hat Johann Christoph Bach bei ihm Unterricht gehabt. Der hat jetzt seine erste Stelle bekommen als Organist in Ohrdruf. Ohrdruf ist nicht weit weg von Eisenach, also Luftlinie 25 Kilometer östlich, etwas südlich von Gotha. Politisch eine Enklave, das ist nämlich die Grafschaft Gleichen, wegen den drei gleichen. Mhm. Fährt man heute so schön durch auf der A4. Ne? Sieht da die drei Burgruinen da noch. Und Ortruf ist der Verwaltungssitz. Das Ganze wird fernregiert von den Fürsten von Hohenlohe in Süddeutschland.
Sehr ja kompliziert.
Ja, wirklich ja, kompliziert. Ja, ja. Mhm. Und dort wird eben Johann Christoph Bach Organist. Und es wird entschieden, dass die beiden jüngeren Geschwister, also Johann Jakob Bach, geboren 1682, und Johann Sebastian Bach, geboren 1685, also der eine 10 Jahre alt, der andere 13 Jahre alt, in das Haus des älteren Bruders mit einziehen. Der hat gerade geheiratet, der kriegt jetzt auch Kinder. Es ist eine Riesentat von diesem Johann Christoph Bach, dass der sich um die zwei Brüder kümmert. Ja, und damit ist Johann Sebastian Bach jetzt mit 10 Jahren in Ortruf angekommen und muss sich dort durchschlagen als elternloses Kind, das bei seinem Bruder jetzt erstmal aufwächst und in die Organistenlehre geht.
Vielleicht noch ein Wort, bevor wir ihn wieder verlassen, zu Johann Christoph Bach, dem Ortrufer. Du hast schon gesagt, ein Schüler von Pachelbel, Organist in Ortruf. Was ist aus ihm dann weiter, später geworden?
Also das war seine Lebensstelle in Ortruf. Er ist da 1721 gestorben. Im 50. Jahr seines Alters, das ist eine neuralgische Zahl. Also der Ambrosius Bach ist mit 50 gestorben, die Mutter mit 50, der Großvater auch mit knapp 50. Ja, ganz interessant. Also ich frage mich, was Johann Sebastian Bach so gedacht haben wird, als er dann auf die 50 zuging.
Da hat das Weihnachtsoratorium
1735, 34, 35 hat er tatsächlich das Weihnachtsoratorium geschrieben.
Und es gab dann noch ein bisschen Verlängerung.
Ja, also er war auf jeden Fall ein sehr angesehener, nicht nur Organist, sondern er war auch Lehrer in Ortruf. Ich glaube dann ab 1701 oder 1702. Das ist ganz interessant. Wir haben von ihm sehr viele Schriftproben, weil sich zu sämtlichen Gehältern, die er bezogen hat in Ortruf, die originalen Besoldungsquittungen erhalten haben. Und was man da sieht ist, der hatte eigentlich bis 1701 eine Sauklaue. Ja? Und ab 1702 ändert sich die Handschrift total und da sieht die ganz musterhaft aus. Und irgendwann ist mir dann mal aufgegangen, was der Grund dafür ist. Der ist ab 1702 Tertius, also dritter Lehrer am Lyzeum, also an der Schule von Ortruf geworden. Und wahrscheinlich haben die ihn verdonnert damit, dass sie gesagt haben, also wenn du jetzt hier schon der Lehrer da in der Tertia bist, brauchst du eine ordentliche Handschrift, also komm, setz dich hin. Ja, ist wirklich also fundamentaler Wechsel. Ansonsten wissen wir nicht viel von ihm. Und es ist auch so, dass wir bis heute nicht richtig sagen können, ob Kompositionen von ihm erhalten geblieben sind. Es gibt ein bisschen J.C. Bach Musik, die überliefert ist, auch Orgelmusik oder auch Johann Christoph, aber da ist dann immer die Frage, ist es er oder ist es eben der Cousin von Bachs Vater, also jener Eisenacher Stadtorganist Johann Christoph.
Und wir scheren uns jetzt hier gar nicht drum, sondern hören einfach mal ein bisschen noch Orgelmusik von Johann Christoph Bach. Möglicherweise war es ja der Ortrufer. Immerhin, Johann Sebastian Bach ist nicht alleine nach Ortruf gegangen, sondern mit seinem älteren Bruder Johann Jakob. Und auch den wollen wir mal ganz kurz würdigen oder zumindest erwähnen. Was ist aus dem dann geworden?
Na, der hat ja eigentlich am ehesten noch die Profession des Vaters ergriffen. Also bei ihm scheint es erstmal auf so eine Art Stadtpfeifer Lehre hinausgelaufen zu sein. Der schließt sich dann aber einem Oboistenregiment an. Mhm. Und zwar einem, was zur schwedischen Armee gehört. Es gehört übrigens zur Wahrheit, dass tatsächlich diese Grafen von Hohenlohe es gerne mal gestattet haben, irgendwelchen fremden Regimentern sich in der Grafschaft gleichen einzuquartieren. Da haben sie nämlich gewaltig Geld verdient und dann wurden teilweise auch Zwangseinquartierungen vorgenommen, dass diese Soldaten eben bei Ortrufer Familien auch noch mit versorgt werden mussten. Also man kann sich das wahrscheinlich nicht richtig vorstellen, was da los war. Fakt ist, er geht dann tatsächlich nach Schweden, Oboist am schwedischen Hof, und in der Zeit ist ja der Schwedenkönig im Krieg, ja, im Nordischen Krieg, ist auf Eroberungsfeldzügen hier in Kerneuropa, und dann gibt es diese berühmte Schlacht bei Poltawa um 1710, die er krachend verliert, und dann muss er fliehen, und zwar an den Hof zu Konstantinopel. Also er hält sich dann beim Sultan auf und der Johann Jakob Bach ist da dabei. Also der hat sich tatsächlich für ein paar Monate oder gar Jahre in Konstantinopel, also sprich in Istanbul, aufgehalten. Er kommt dann, glaube ich, 1713 nach Stockholm zurück, heiratet dann eine Schwedin, die stirbt leider relativ schnell, dann heiratet er nochmal und er stirbt dann schon 1722, er jetzt, anders als sein großer Bruder, bereits im 40. Lebensjahr.
Dieser Johann Jakob ist wahrscheinlich dann der weitgereisteste, wenn es das gibt, das Wort Bach des frühen 18. Jahrhunderts. Ja. Und ich will nicht vergessen zu erwähnen, dass es einen Roman gibt über Johann Jakob Bach, der Oboist des Königs, das abenteuerliche Leben des Johann Jakob Bach, vor einigen Jahren veröffentlicht von Olaf Jürgen Schmidt. Auch das lohnt, ich habe es gelesen, da kommen sehr viele Schlachtszenen vor und man staunt, wie es dieser Johann Jakob irgendwie mit seiner Oboe schafft, bis nach Konstantinopel zu kommen. Ja, wie ging es dann in Ortrup weiter für Sebastian? Was hat er denn für eine Schule dort belegt?
Ja, also in Ortrup, weil es der Verwaltungssitz der Stadt war, gab es ein altes, traditionsreiches Gymnasium oder Lyzeum, hat man es genannt. Und auch da ist es so, ähnlich wie in Eisenach, wir haben überliefert die Schulmatrikel, wo schön für jedes Jahr aufgezeichnet ist, wer welche Klasse besucht hat. Und die werden auch alle wieder aufgezeichnet in der Reihenfolge nach ihrer schulischen Leistung. Und da kann man sagen, also zwischen 1695 und 1700 taucht Johann Sebastian Bach da schön regelmäßig auf und ist immer unter den Klassenbesten. Soweit so unauffällig, würde ich mal sagen.
Das ist ja schon mal gut, dass er wenigstens unter den Besten ist. Das würde uns ja jetzt keinen guten Eindruck machen, wenn er jetzt der Letzte wäre. Wichtiger für uns ist ja zu erfahren, wie er musikalisch sich weitergebildet hat. Und da war der Bruder sicher der maßgebliche Lehrer. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, so müssen wir uns das sogar vorstellen. Mhm. Die Hauptquelle, die wir haben, was jetzt die Entwicklung von Johann Sebastian Bach selbst betrifft, ist, Klammer auf leider, Klammer zu, der berühmte Nekrolog auf Johann Sebastian Bach, also dieser Nachruf, den seine eigenen Söhne 1753, 54 zu Papier bringen. Und da heißt es eben über diese Zeit, also nach dem Tod der Eltern, ich zitiere jetzt mal, Johann Sebastian Bach war noch nicht 10 Jahre alt, als er sich seiner Eltern durch den Tod beraubt sah. Er begab sich nach Ortrup zu seinem ältesten Bruder Johann Christoph, Organisten daselbst, und legte unter desselben Anführung den Grund zum Klavierspiel. Und das ist praktisch der Beleg dafür, dass eben Johann Christoph Bach tatsächlich als Hauptaufgabe für sich sah, den kleinen Bruder zu einem Organisten heranreifen zu lassen. Der wird ein Rieseninteresse daran gehabt haben, dass der sich gut entwickelt. Denn ihm wird ja auch klar gewesen sein, sobald der Bruder auf eigenen Füßen stehen kann, bevölkert er nicht mehr meinen eigenen Haushalt. Ich muss ja auch mal meine eigenen Kinder durchbringen und so weiter. Und Johann Sebastian Bach muss extrem ehrgeizig gewesen sein, denn im Nekrolog heißt es weiter, die Lust unseres kleinen Johann Sebastian zur Musik war schon in diesem zarten Alter ungemein. In kurzer Zeit hatte er alle Stücke, die ihm sein Bruder freiwillig zum Lernen aufgegeben hatte, völlig in die Faust gebracht. Also völlig in die Faust gebracht heißt praktisch, der konnte die in- und auswendig und konnte die zur Not irgendwie nachts auf dem Kopf stehend musizieren. Wenn wir vielleicht ein bisschen einen Eindruck bekommen wollen von dem Repertoire, was eben in der Bibliothek von Johann Christoph Bach in Ortrup vorhanden war, da haben wir das Glück, es haben sich 2 große Klavierbücher von ihm erhalten. Anthologien mit Klaviermusik aus Mitteldeutschland und darüber hinaus. Die stammen zwar erst so aus dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, also vielleicht so 10-12 Jahre später angelegt, nachdem Johann Sebastian Bach auch den Haushalt des Bruders schon wieder verlassen hatte. Aber da sieht man, der hat wirklich in seiner Bibliothek die Musik von den Komponisten, die in Mitteldeutschland, in Thüringen, aber auch in Süddeutschland, auch in Richtung Norddeutschland irgendwie Rang und Namen hatten. Da taucht auch Musik auf von wichtigen italienischen Komponisten, auch von französischen, sogar Arrangements von einzelnen Sätzen aus Opern von Lully oder Morin Marais. Also das ist ganz erstaunlich. Ich würde deswegen sagen, so ein Stückchen Europa konnte der kleine Johann Sebastian Bach schon in Ohrdruf bei seinem Bruder schnuppern. Aber was ganz entscheidend ist an diesem Satz da im Nekrolog, ist eben, dass er sagt, er hätte diese Stücke alle in die Faust gebracht, die ihm sein Bruder freiwillig zum Lernen aufgab.
Das führt zu einer wichtigen Anekdote.
Geschichte,
ja,
genau.
Und die bitte ich, dich auch gleich zu erzählen, aber vielleicht hören wir zwischendurch mal noch ein bisschen Musik aus diesen Handschriften. Mhm. Das eine ist das Andreas-Bach-Buch, das
genau.
andere die Möllersche Handschrift.
Ja, nicht wundern anhand dieser Titel. Die sind beide von Johann Christoph Bach geschrieben. Das eine heißt Andreas-Bach-Buch, weil ein späterer Besitzer, der Sohn von dem Johann Christoph Bach war, nämlich ein gewisser Johann Andreas Bach, der auch übrigens wieder erst Tafeldecker in Süddeutschland war und dann aber auch Kantor in Ohrdruf wurde. Und die Möllersche Handschrift heißt Möllersche Handschrift, weil sie später auch mal einen Organist namens Möller besessen hat. Aber alles tatsächlich die Klavierbücher, die Bachs Bruder angelegt und besessen hat.
Musik von Johann Pachelbel, die Johann Sebastian Bach möglicherweise eben in Ohrdruf kennengelernt hat und vielleicht auch selber gespielt hat. Ja, versprochen haben wir eine Anekdote, die berühmteste aus Bachs Kindheit. Ich bitte dich.
Ja, und die kommt eben jetzt im folgenden Satz des Nekrologs, also nachdem betont wird, Bach lernt alles erstmal, was ihm sein Bruder freiwillig zum Lernen aufgibt. Und jetzt geht's aber in die Vollen. Jetzt berichten also die Söhne, ein Buch voll Klavierstücke von den damaligen berühmtesten Meistern, Frobergern, das ist der kaiserliche Hoforganist in Wien, Kerl, Kapellmeister in München, Pachelbeln, aber welches sein Bruder besaß, wurde ihm alles Bittens ungeachtet, wer weiß aus was für Ursachen, versagt. Sein Eifer, immer weiterzukommen, gab ihm also folgenden unschuldigen Betrug ein. Das Buch lag in einem bloß mit Gittertüren verschlossenen Schrank. Er holte es also, weil er mit seinen kleinen Händen durch das Gitter langen und das nur in Papier geheftete Buch im Schranke zusammenrollen konnte, auf diese Art des Nachts, wenn jedermann zu Bette war, heraus und schrieb es beim Mondenscheine ab. Nach 6 Monaten war diese musikalische Beute glücklich in seinen Händen. Als zu seinem größten Herzeleide sein Bruder dessen inne wurde und ihm seine mit so vieler Mühe verfertigte Abschrift ohne Barmherzigkeit wegnahm. Ein Geiziger, dem ein Schiff auf dem Wege nach Peru mit 100.000 Talern untergegangen ist, mag uns einen lebhaften Begriff von unseres kleinen Johann Sebastians Betrübnis über diesen seinen Verlust geben. Er bekam das Buch nicht eher als nach seines Bruders Absterben wieder. Wahnsinnsgeschichte,
ja,
oder?
Ja,
und ich finde
ja
es so spannend, wie das formuliert ja ist. Also das schreiben jetzt Johann Sebastian Bachs Söhne 1753, 54 auf. Ich frage dich, Bernhard, woher können Sie diese Information haben?
Na, es kann nur sein, dass das Johann Sebastian immer wieder gern erzählt hat.
Immer wieder, und ich stelle mir das so vor, die Söhne wollen mal wieder nicht üben. Und er sagt, wisst ihr, ihr habt so leicht, ich damals, ich musste nachts aufstehen und so weiter.
Und es ist mir weggenommen worden. Es ist mir weg. Es war so wie richtiges Trauma.
Nicht? Total. Ja. Und Johann Sebastian Bach muss der Überlieferungsträger dieser Geschichte sein. Und ich denke, da ist was dran. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen sauer über diese Geschichte, weil sie, finde ich, den Johann Christoph Bach, also diesen älteren Bruder, in so ein schlechtes Licht drückt. Ich will das nochmal relativieren und zwar anhand von zwei Punkten. Also zum einen nochmal Großtat, er geht hin und bringt seine beiden kleineren Geschwister durch. Nicht auszudenken, wenn das nicht passiert wäre. Ja? Da müssen wir ihm wahnsinnig dankbar sein. Und ich meine, aus Johann Sebastian Bach ist ja auch irgendwie was geworden, würde ich jetzt mal sagen. So. Und ich habe im Jahr 2005, kurz nachdem ich in Weimar in der Anna-Meyer-Bibliothek diese unbekannte Arie von Bach entdeckt habe, einen Fund gemacht, der auch zu so einer Ehrenrettung für den Johann Christoph Bach beiträgt. Ich habe da ein kleines Konvolut entdeckt mit Orgelmusik. Und zwar aufgeschrieben in sogenannter Tabulaturnotation. Gerade Organisten, auch Lautenisten hatten so eine alternative Form, Noten zu notieren. Also wir sprechen hier bei Tastenmusik von neuer deutscher Orgeltabulatur. Da schreibt man praktisch Buchstaben statt jetzt irgendwelchen Notenköpfen auf Linien. Und das ist sehr platzsparend und so weiter. Und da gab es ein kleines Konvolut, wo ich gemeinsam mit meinem Lehrer Peter Wollny dann zeigen konnte, es hat tatsächlich Bach geschrieben. Kommt, glaube ich, in der Lüneburg-Episode nochmal auf das Konvolut zu sprechen. Fakt ist, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, da ist eine Abschrift drin, leider nur fragmentarisch, die Johann Sebastian Bach offenbar als 13-, 14-Jähriger, also in der Zeit der Mondschein-Anekdote, in Ohrdruf geschrieben hat. Und zwar von einer der größten Choralfantasien, die der große norddeutsche Organist Dietrich Buxtehude komponiert hat. Nun freut euch, lieben Christengemein. Das ist also eine Choralfantasie, 12, 13 Minuten lang, wahnsinnig anspruchsvoll. Und Johann Sebastian Bach hatte offensichtlich Zugang zu dieser Musik bereits, bevor er irgendwann mal Norddeutschland selbst gesehen hatte. Also bei seinem Bruder, bei dem Johann Christoph. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, also so ganz eitel kann der dem jetzt nicht alles wirklich interessante Repertoire vorbehalten haben. Vielleicht wollen hier die Söhne, ich habe namentlich den Karl Philipp Emanuel Bach im Verdacht, auch so ein bisschen die Legende stricken, dass eben Johann Sebastian Bach als Waisenkind sich am Ende alles ganz, ganz hart selbst erarbeiten musste, um dann das eine Original zu werden. Karl Philipp Emanuel Bach selbst hat sich ja auch später dann in diesem Ruhm gesonnt, ein Originalgenie zu sein. Mhm. Ja, das im Grunde genommen natürlich den Vater als Lehrmeister hat, aber trotzdem so seinen ganzen eigenen Geschmack und so weiter dann doch selbst entwickelt hat. Mhm. Und deswegen, also ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, ich finde, man muss diesem Johann Christoph Bach, dem Ortrufer Organisten und Lehrmeister seines kleinen Bruders, wirklich ein Denkmal bauen. Der wird den sehr gut ausgebildet haben. Der wird sein letztes Hemd dafür gegeben haben. Und es mag sein, dass er irgendeinen Grund hatte, ihm ein Buch mit besonderen Musikstücken vielleicht vorzuenthalten. Vielleicht ist auch der junge Johann Sebastian Bach einer dann gewesen, der dann gerne geprahlt hat, hey, guck mal, was ich hier spielen kann. Und ich meine, diese Noten, die man hatte in der Bibliothek, das waren ja auch Schätze. Und ich glaube, Johann Christoph Bach war froh, wenn er dann mal irgendwas Tolles von Buxtehude oder von Parelbe ergattert hatte und wollte sich irgendwie eine gewisse Exklusivität zusichern.
Möglicherweise war dieses Büchlein, was Bach abgeschrieben hat, ja auch ein persönliches Geschenk von seinem Lehrer Parelbe. Diese Möglichkeit besteht ja und damit etwas Ureigenes, was ihm gehörte. Das ist auch nochmal ein Argument dafür, dass man einfach nicht so hergeben kann, schon gar nicht heimlich kopiert. Also wir müssen hier wirklich die Ehre von Johann Christoph Bach nochmal hochhalten und retten. Ja.
Was auch immer damals nächtens in Ortruf passiert ist. Ich meine die Tatsache, dass dieser 13-, 14-jährige Bach, Johann Sebastian, sich da schon mit der anspruchsvollsten Orgelmusik seiner Zeit auseinandersetzt, die sich abschreibt, zeigt ja, nur die Erklärung macht aus meiner Sicht Sinn, dass er da im jungen Teenageralter schon in der Lage ist, sich mit der anspruchsvollsten Orgelmusik seiner Zeit auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist doch das schönste Zeugnis, was er seinem eigenen Hauptlehrmeister in dieser Zeit, nämlich seinem großen Bruder, ausstellen konnte.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.